Info 3 Mittag.
14 Jahre Gefängnis für die Rekrutierung von Kindersoldaten. Der internationale Strafgerichtshof in Den Haag hat den ehemaligen kongolesischen Rebellenführer Lubanga verurteilt. Dann über 11% Arbeitslose in den Euro-Ländern. Das ist ein neuer Höchststand. Und hohe Kosten für Medikamente und ambulante Behandlungen. Sie belasten die obligatorische Krankenversicherung am meisten. Das Wetter, es ist bei 25 Grad sonnig. Am Nachmittag können aber teils heftige Gewitter aufkommen. Im Studio sind Brigitte Kramer und mit den Nachrichten Andi Lüscher.
Der ehemalige kongolesische Rebellenführer Thomas Lubanga ist zu 14 Jahren Haft verurteilt worden. Das gab der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag bekannt. Die Anklage hatte 30 Jahre Gefängnis gefordert. Lubanga war im März wegen Kriegsverbrechen und der Zwangsrekrutierung von Kindersoldaten schuldig gesprochen worden. Der Konflikt im Kongo dauerte offiziell von 1998 bis 2003. Millionen Menschen kamen dabei ums Leben. Lubanga hatte stets seine Unschuld beteuert. Der Machtkampf in Ägypten geht weiter. In Kairo sind Dutzende von Abgeordneten aus dem islamistischen Lager zu einer Sitzung im Parlament zusammengekommen, obwohl das Verfassungsgericht das Parlament aufgelöst hatte. Einberufen wurde die Sitzung vom Parlamentspräsidenten, der wie Staatspräsident Mursi aus der Muslimbruderschaft stammt. Mursi hatte am Wochenende versucht, das aufgelöste Parlament wieder einzusetzen. Die Richter des obersten Verfassungsgerichts hatten nach einer Krisensitzung die Wiedereinsetzung des Parlaments jedoch für rechtswidrig erklärt. Die Arbeitslosigkeit in den entwickelten Ländern bleibt bis mindestens Ende des nächsten Jahres hoch. Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, OECD, rechnet mit einer durchschnittlichen Arbeitslosenquote von 7,7%. In den Euro-Ländern ist die Quote gar über 11%. Besonders jüngere und schlecht ausgebildete Personen hätten Mühe, Arbeit zu finden. Die Zunahme der Kosten bei der obligatorischen Krankenversicherung hängt nur zu einem kleinen Teil mit der Alterung der Gesellschaft zusammen. Diesen Schluss zieht das Schweizerische Gesundheitsobservatorium, das getragen wird von Bund und Kantonen. Ein Vergleich der Jahre 1998 bis 2010 habe gezeigt, dass die Gesundheitsausgaben, die von der obligatorischen Versicherung gedeckt sind, jährlich um 4,6% gestiegen seien. Hauptkostentreiber seien die Medikamente und die ambulanten Behandlungen gewesen. Weniger ins Gewicht fielen demnach die Spitalkosten. Einen ersten Blick auf das nächste Jahr wirft der Internetvergleichsdienst Comparis. Er rechnet mit einem durchschnittlichen Prämienanstieg von maximal 3%. Diese Schätzung sei aber noch unsicher, räumt Comparis ein. Für Unternehmen und überdurchschnittlich gut Verdienende bleiben die Steuern in den meisten Kantonen in diesem Jahr gleich oder sie sinken. Angesichts der anhaltenden Finanzkrise sei dies bemerkenswert, schreibt das Forschungsinstitut BAK Basel, das die Steuerdaten von 19 Kantonen verglichen hat. Am wenigsten Steuern zahlen Unternehmen in Nidwalden und Luzern, am meisten in Basel-Stadt und Genf. Besonders tiefe Steuern für überdurchschnittlich gut Verdienende haben Zug und Schweiz, hoch sind sie in Genf und Watt. In der Ukraine ist der Prozess gegen die ehemalige Regierungschefin Julia Timoschenko erneut vertagt worden. Wegen Unklarheiten über den Gesundheitszustand von Timoschenko könne der Prozess frühestens in 2 Wochen beginnen, sagte der Vorsitzende Richter. Timoschenko, die an einem Bandscheibenvorfall leidet, war bereits letzten Oktober zu 7 Jahren Haft verurteilt worden. Im neuen Prozess drohen ihr nochmals maximum 12 Jahre Gefängnis wegen Veruntreuung und Steuerhinterziehung. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 6.189 Punkten plus 0,5%. Der Euro wird zu 1.2014 gehandelt, der Dollar zu 97,45 Rappen.
Info 3 Mittag. Die Themen.
Die Strafe gegen Thomas Lubanga. Ein mildes Urteil. Wir sprechen darüber. Die rekordhohe Arbeitslosigkeit in der Eurozone. Wir schauen die einzelnen Länder genauer an. Und die Schweizer Männer und Frauen für die Olympischen Spiele in London. Wir fragen, wer hat welche Chancen? Antworten gleich nach Wetter und Verkehr.
Am Nachmittag ist es sonnig, es ziehen aber teils heftige Gewitter auf, bei 25 Grad im Norden und 28 Grad im Süden. Morgen ist es zunächst noch nass, dann gibt es aber wieder sonnige Abschnitte, bei maximal 26 Grad. Verkehrsinfo DRS von 12.05 Uhr. Es liegen derzeit keine Meldungen über größere Störungen vor.
Info 3 Mittag.
14 Jahre Gefängnis also für den ehemaligen kongolesischen Rebellenführer Thomas Lubanga. Das haben die Richter des Internationalen Strafgerichtshofs in Den Haag entschieden. Die Anklage hatte 30 Jahre Gefängnis gefordert, nun sind es 14 Jahre. Ein mildes Urteil also. Das habe ich Elsbeth Gucker gefragt. Sie hat den Prozess für uns verfolgt.
Das kann man wohl sagen. Es ist weniger als die Hälfte dieser 30 Jahre, die der ehemalige Chefankläger Luis Moreno Ocampo in seiner letzten Amtshandlung gefordert hatte. Und ich denke auch, dass es total seiner Auffassung widerspricht. Moreno Ocampo, der fand wirklich, dass der jetzt verurteilte Lubanga zu den ganz großen Fischen gehöre. Ich sehe dieses Urteil denn eigentlich auch ganz klar als eine Schlappe für den ehemaligen Chefankläger.
Sie sprechen von einer Schlappe für den Ankläger, aber was konkret bedeutet denn nun dieses Urteil?
Ich würde trotz allem sagen, es ist ein Schritt, wenn auch nur ein kleiner, in die Richtung, in jene Richtung, wo es keine Straflosigkeit mehr gibt. Und das ist ja eigentlich das Ziel dieses Weltstrafgerichts, dass man das weiß, dass es dieses Gericht gibt. So gesehen ist dieses Urteil ein Zeichen für all die anderen Rebellenführer, dass sie einfach nicht mehr ungestraft morden oder Kinder für ihren Kampf einsetzen können, sondern dass sie wissen, dass es jetzt eine Instanz gibt, die ihnen deswegen den Prozess macht.
Ist denn nun die Strafe gegen Thomas Lubanga definitiv?
Er hat natürlich noch eine Rekursmöglichkeit, genauso wie die Anklage das auch hat. Und ich gehe eigentlich davon aus, dass zumindest die Anklage, die neue Chefanklägerin, dass die da in Berufung gehen wird.
Sprechen wir, Elsbeth Gucker, noch über den Internationalen Strafgerichtshof. Es ist ja das erste Urteil seit dessen Gründung vor 10 Jahren. Warum hat das so lange gedauert?
Sie müssen sich vorstellen, das ist weltweit das erste Mal, dass ein internationales Strafgericht, dass dieser ICC seine Arbeit aufgenommen hat. Die Mitgliedstaaten müssen sich dran gewöhnen, die UNO muss sich dran gewöhnen, die Weltgemeinschaft. Und da gab es zu Beginn noch nicht so viel Zusammenarbeit. Es dauerte sehr, sehr lange, bis sie überhaupt einen Angeklagten hatten, ihn anklagen konnten und bis der dann in Den Haag war. Und dann ist es auch so, dass einfach dieses Verfahren gegen Lubanga, dass das schlussendlich auch sehr harzig verlaufen ist, dass das mehr als 3 Jahre gedauert hat. Und ich denke einfach, so geht das, wenn ein internationales Strafgericht neu gegründet wird und das einfach zuerst ganz viele Verfahrensfragen lösen muss.
Nun ist also erstmals ein Kriegsverbrecher bestraft worden. Heißt das auch, der Internationale Strafgerichtshof hat sich damit als Weltstrafgerichtshof etabliert?
So schwarz-weiß würde ich das nicht sagen. Der ICC, der Internationale Strafgerichtshof, der wurde gegründet, um Diktatoren den Prozess zu machen. Etwa dem sudanesischen Präsidenten al-Bashir, der wird ja mit einem internationalen Haftbefehl gesucht. Oder, wenn er noch am Leben wäre, den Prozess zu machen, dem ehemaligen libyschen Diktator Gaddafi. In diese Reihe gehört der heute verurteilte Lubanga ganz klar nicht. Der ICC wird tätig in seinen 121 Mitgliedsländern, wenn die das selber nicht können oder wenn der UNO-Sicherheitsrat ihm dazu einen Auftrag erteilt, wie im Fall vom Sudan. Aber mit diesem heutigen Urteil kann man, denke ich, noch nicht sagen, dass sich der ICC jetzt definitiv etabliert hat. Das muss sich in der Zukunft noch zeigen.
Das die Informationen von Elsbeth Gucker.
Info 3 Mittag.
Europa und die Schuldenlast. Den Preis für die klaffenden Löcher in vielen Staatskassen bezahlt nicht zuletzt die Bevölkerung. Immer mehr Menschen verlieren ihren Job. Die Arbeitslosigkeit in den Euro-Ländern ist so hoch wie noch nie. Im Schnitt liegt sie bei 11,1%. Das sind fast 4% mehr als vor der Krise 2008, wie die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung OECD in Paris mitgeteilt hat. Einzelheiten nun von Frankreich-Korrespondenz Rudi Mäder.
Der Euroraum ist von der Arbeitslosigkeit besonders hart betroffen. Am höchsten ist sie in Spanien, wo fast jeder Vierte eine Arbeit sucht. 25%, so die offizielle Zahl der Arbeitslosen. Aber auch in Griechenland ist die Situation für viele verzweifelt. Dort beträgt die Zahl 22%, Nimm man nur die Frauen, so erreicht die Arbeitslosigkeit in Griechenland gar beinahe 26%. Dabei sind in diesen Zahlen all jene nicht eingeschlossen, die es aufgegeben haben, eine Arbeit zu suchen. Auch in Italien und Frankreich ist die Lage ernst. Jeder Zehnte sucht in diesen Ländern einen Job. Kommt dazu, dass zum Beispiel in Frankreich mit neuen Entlassungen in den nächsten Tagen gerechnet wird. Die Regierung Sarkozy hatte die Unternehmer gebeten, vor den Wahlen keine Fabrikschließungen bekannt zu geben. Diese Schonfrist ist nun abgelaufen und schon in dieser Woche könnte zum Beispiel der Autohersteller PSA Peugeot Citroën bekannt geben, dass er insgesamt 8.000 bis 10.000 Stellen abbauen will. Von den großen EU-Ländern steht Deutschland mit einer Arbeitslosigkeit von 5,6% am besten da. In kaum einem anderen Industrieland ist die Arbeitslosigkeit in den vergangenen Jahren so stark zurückgegangen wie hier. Allerdings ist die Zahl der Langzeitarbeitslosen in Deutschland kritisch. Sie liegt höher als im OECD-Durchschnitt. Fast die Hälfte der Arbeitslosen ist schon länger als ein Jahr ohne Job. Viele suchen sogar seit über 2 Jahren eine Arbeit. Das ist besonders nachteilig, denn je länger jemand arbeitslos ist, desto geringer sind seine Chancen, wieder einen Job zu finden. So unterschiedlich die Situation in den einzelnen Ländern ist, eines ist klar, die Krise macht es vor allem jungen und schlecht ausgebildeten Menschen schwer, eine Arbeit zu finden. Auch zeigt sich quer durch alle Länder ein Trend zu zeitlich befristeten Arbeitsverträgen. Unternehmer trauen der wirtschaftlichen Entwicklung nicht und stellen neue Arbeitnehmer nur auf Zeit ein. Für viele bedeutet das, dass sie über längere Zeit in einem Provisorium leben, in prekären Arbeitsverhältnissen, die sich ablösen. Ihr Leben ist gezeichnet von Angst und viel Unsicherheit.
Info 3 Mittag.
Ende Monat ist es soweit. In London wird das Olympische Feuer entfacht. Und mit dem Olympischen Feuer flackert wohl im Herzen jedes Athleten, jeder Athletin der Wunsch nach einer der heiß begehrten Medaillen. Die Schweiz wird mit 102 Sportlerinnen und Sportlern vertreten sein. Bei mir im Studio ist nun Sportredaktor Ueli Reist. Sie kommen eben von der Medienorientierung von Swiss Olympic. Mit welchen Medaillenhoffnungen reist denn die Schweizer Delegation nach London?
Also laut offizieller Lesart rechnen sie mit 8 bis 10 Medaillen. Das ist ein sehr ambitioniertes Ziel. Gianchilli, Chef der Mission, hat gesagt, mit 5 bis 7 wäre er auch zufrieden. Zu oberst steht natürlich Roger Federer im Tennis, Fabian Cancellara, Rad, Straße und Zeitfahren ist möglich. Daneben, die Fechter haben gute Leistungen gezeigt. Auch von ihnen kann man eventuell mit einer Medaille rechnen. Aber es ist sehr schwierig zu sagen, weil am Tag X einfach alles zusammenstimmen muss und auch ein bisschen Glücks immer noch braucht.
Sie sprechen jetzt von jenen Athletinnen und Athleten, die realistische Chancen haben auf eine Medaille. Kann man denn auch mit Überraschungen rechnen, zum Beispiel aus dem Nachwuchskader?
Ja, aus dem Nachwuchskader vielleicht weniger. Julia Steingruber gehört zu den jüngsten Teilnehmerinnen, die Kunstturnerin. Wer weiß, an den Europameisterschaften hat sie brilliert, aber Weltmeisterschaften respektive Olympische Spiele, wo die ganze Welt dabei ist, ist dann doch noch ein anderes Kaliber. Aber wer weiß, wenn es ihr sehr gut läuft, warum nicht? Die Springreiterin der Mannschaft könnte sein. Und von den Fußballern, den 18 Fußballern, die da seit langem das erste Mal wieder an Olympischen Spielen teilnehmen, man weiß es nicht, es ist durchaus möglich.
Die letzten Olympischen Sommerspiele waren ja in Peking. Ist das für die Schweizer in London einfacher, zum Beispiel, weil sie keinen Jetlag haben oder weil sie das Klima besser vertragen?
Es ist deutlich einfacher, gerade aus diesen Gründen, die Sie auch jetzt eben genannt haben. Es braucht keine Akklimatisierungszeit, die Kultur ist in etwa dieselbe. Dann ist es auch organisatorisch viel einfacher. Man ist in gut einer Stunde Flugzeit in London, man kann also morgen hin, am Abend zurück, falls man noch was vergessen hätte oder so. Nein, es ist wirklich deutlich näher und deutlich einfacher in jeder Beziehung.
Sie haben Roger Federer angesprochen. Dieser will ja dieses Jahr nicht als Fahnenträger amtieren. Wer ist es denn dieses Mal?
Dieses Geheimnis wird noch nicht gelüftet. Das wird am 23. Juli entschieden. Aber so viel ist klar. Es muss jemand, ein Sportler oder eine Sportlerin sein, die sowohl national als auch international berühmt ist. In einer möglichst verbreiteten Sportart. Jemand, der die Schweiz repräsentiert, der also auch imagemäßig dazu passt. Und das sind so die Kriterien, die Swiss Olympic anwenden will, entscheiden aber erst am 23. Juli.
Also, noch etwas Spannung. Ganz herzlichen Dank für diese Einschätzungen und Informationen. Das war Ueli Reist von der DRS Sportredaktion. Und das war die Mittagsausgabe von Info 3, verantwortlich Brigitte Kramer.